Herzlich willkommen zu Sackfall FM, zu einer neuen Folge 0x09. Und damit sind wir bei der 10. Folge. So, jetzt sind wir im Podcast.
Ja, habe ich auch gehört.
Nicht schlecht, oder? Laut
Definition.
Laut Definition vom Podcast-Papst ist man erst ein Podcast, wenn man 10 Folgen veröffentlicht hat.
Ja, krass.
Aber dazu müssen wir sie erst veröffentlichen.
Ja, stimmt.
Ja.
Jetzt, schauen wir mal, ob die Folge das soweit
bringt. Ja, gibt dann, ne?
wird wahrscheinlich ja eine nicht so umfangreiche Folge.
Ja, schon mal
zu spoilern.
Schauen wir mal. Ja. So.
Was ist denn das Thema?
Ja, wollte gerade sagen. Also erstmal, ne, wieder, ich wollte erstmal vorstellen, wieder mit mir, genau. Florian und mit dem Daniel.
Hallo.
Genau, und wir wollten mal ein Update geben bezüglich den Mobile Security. Hatten wir es so genannt damals? Nee, es war Android Hardening, ne?
Genau, Android Hardening, ja.
Genau, das war die Android Hardening-Folge und wir dachten, wir geben mal ein bisschen Updates, weil da ist nämlich ein bisschen was passiert in der Zwischenzeit. Jetzt nicht nur bei Android, aber so, sag ich mal, auf der Mobile Security-Seite.
Genau. Wir haben, da sind so ein paar News an uns vorbeigescrollt in den letzten Wochen und wir dachten, eigentlich kann man da mal ein kurzes Update geben. Mhm.
Jo, ich glaube, das erste Update hatten wir sogar getwittert, ne? Das
haben wir.
Ja.
Haben wir.
Das, sag mal, was war das?
Zu Recht.
Das war hier, dass die Exploits jetzt für Android teurer sind als für iOS. Und das ist schon. Das ist ein Ding.
Genau. Gute Sache oder auch nicht, aber auf jeden Fall Bewegung. Wir hatten ja dann in der Android Hardening-Folge schon auf Zerodium angespielt. So ein Exploit-Broker, der einen bezahlt dafür, dass man dem Exploits gibt. Also man verkauft dem die. Und die haben tatsächlich so eine Art öffentliche Preisliste ausgeschrieben, je nach Produkt und Plattform und wie viel Zutun der Nutzer noch, also was der Nutzer noch dazu tun muss, um es auszuführen, ob es komplett remote und ohne Klicken und sowas ist oder ob man dafür irgendwie was öffnen oder eine Seite besuchen muss oder irgendwo klicken muss oder so. Gibt es da unterschiedliche Preisgelder und als wir das letzte Mal gesprochen haben über Android Hardening. Wann war denn das?
Ich gucke auch gerade, das war
Mai oder sowas.
Später, veröffentlicht, ne? Im April. Ende April.
Okay. Schon ja, Ende April. Da waren die Exploits für iOS mehr wert als die für Android. Mhm. Und es hat sich jetzt halt geändert. Was ja irgendwie schon so ein Ding ist, weil wir haben in der Folge ja auch ganz schön gewettert, sage ich mal, gegen Android, ne? Die ganze viele strukturelle Probleme, die ganze Update-Kultur, die da nicht wirklich wuppt und dass ständig da alles offen ist wie ein Scheunentor und überall irgendwo miese Lücken schlummern, die nach und nach gefunden werden. Und jetzt ist es aber trotzdem tatsächlich so, dass man für einen Android-Exploit mittlerweile mehr Geld kriegt. Mhm. Und das hat mehrere Gründe. Das ist eigentlich ganz witzig. Der CEO von Zerodium selber hat gesagt, dass die in letzter Zeit überflutet werden von iOS-Exploits und deswegen da so ein bisschen runtergedreht haben. Und dass auf der anderen Seite Android immer mehr tut für die Sicherheit und da immer weniger reinschwappt in letzter Zeit, sodass die sich eben entschieden haben, da mal so ein bisschen die Zahlen anzupassen. Und die können wir auch nennen.
Aber jetzt muss ich mal nachfragen. Also das heißt, über die Implikationen können wir gleich nochmal reden. Aber interessant ist, was du gesagt hast, die werden quasi zugeflutet mit iOS. Sind das denn funktionierende oder wahrscheinlich, ne? Weil das ist ja eine Voraussetzung dort.
Ja, genau. Also das ist jetzt hier nicht nur eine Schwachstelle, du kannst jetzt nicht nur einen Fuzzer anschmeißen und irgendwo kriegst du einen Segfault und du reichst das ein und kriegst deine Millionen.
Ja.
Du musst schon einen Exploit liefern oder sogar eine ganze Chain dann wahrscheinlich heutzutage, weil du ja häufig mehr brauchst. Und nee, das heißt, die zahlen auch nur, wenn da schon wirklich was reinkommt, irgendwie ein Remote-Jailbreak oder ja, mit Zero-Click oder One-Click, je nachdem, was dann noch dazu getan werden muss, gibt es unterschiedliches Geld. Und ja, ich wollte ja eh eigentlich mal die Zahlen nennen. Ich habe die Übersicht, sieht man auch ganz gut auf Zerodium.com. Ja. Ja, die meiste Kohle kriegt man heutzutage für eine Android Full Chain with Persistence Zero Click.
Mhm.
Also das bedeutet, du kannst ein Android-Gerät übernehmen, ohne dass der Nutzer irgendetwas tun muss. Und das ist persistent. Also das überlebt auch ein Reboot und du hast dich dann da eingenistet. Und ja, das ist 2,5 Millionen US-Dollar ist denen das wert, wenn du mit sowas ankommst und denen das gibst. Und jetzt einfach vergleichbar, das ist jetzt nicht unglaublich viel, aber dasselbe im Prinzip für iOS. Full Chain with Persistence, Zero Click sind 2 Millionen US-Dollar. Ja, und das ist halt so diese große News, mit der die plötzlich so aus dem Boden kam. Wir haben unsere Zahlen angepasst. Android ist plötzlich mehr wert.
Wissen wir, was jetzt Android, also Google, einem zahlen würde für deren Bug-Bounty-Programm?
Boah, jetzt aus dem Kopf nicht, ja. Aber Google zahlt nicht schlecht Bug-Bounty-mäßig im Vergleich.
Wollte gerade also, sagen, ne?
Das ist auch immer so ein bisschen schwer zu vergleichen, Bug-Bounty und halt Exploit Broker, ne, aus vielerlei Hinsicht, aber auch einfach schon von der Arbeit her, wenn du jetzt irgendwie so eine Schwachstelle selber findest, bei der irgendwie klar ist, du überschreibst jetzt den Instruction Pointer und kontrollierst den oder sowas, ne, beispielsweise, dann kriegst du schon eine Bounty, wenn du das einreichst. Es ist aber wesentlich viel mehr Arbeit, so eine Full Chain with Persistence zu basteln und zu bauen. Ne? Da kann man gut und gerne nochmal, ich keine Ahnung, wie viel Mannmonate und natürlich auch, man muss auch können.
Ja.
Aber selbst wenn man es kann, ist das noch eine Heidenarbeit.
Ja.
Deswegen ist das schwer zu vergleichen. Aber ja, also ich glaube,
also richtig. Ich habe gerade nachgeguckt bei Google App Security Android Rewards. Da gibt es für eine Critical, für eine Schwachstelle im Bereich Critical, je nachdem zwischen 150.000 US-Dollar oder kann bis zu 200.000 US-Dollar gehen.
Okay, krass. Das ist ja doch schon,
genau.
Das ist schon ordentlich.
Verlangen
das ist ein Zehntel.
Aber ja, verlangen einen Complete Report und ein Proof of Concept. Also ist nicht ganz ohne Arbeit vermutlich verbunden.
Klar, aber ein POC ist was anderes als halt
Full Chain.
Full Chain with Persistence, klar.
Ja.
Aber überrascht mich ehrlich gesagt. Ich hätte jetzt fast gedacht, da kannst du eine Null wegnehmen irgendwie.
Mhm.
So 20.000 oder so, wenn ich jetzt hätte tippen müssen. Das finde ich ehrlich gesagt sehr ordentlich.
Ich gucke auch gerade mal.
Vielleicht mussten sie auch deswegen ein bisschen anheben oder andersrum. Ich weiß nicht, ob jetzt zuerst Zerodium angehoben hat oder Google. Ich meine, Google hat die Kohle auch. Die wollen auch mehr für Sicherheit bei Android tun. Finde ich ehrlich gesagt schon ziemlich cool, weil wenn du dann was findest und du bist, sage ich mal, moralisch flexibel, dann machst du dir trotzdem noch, überlegst du dir wahrscheinlich trotzdem noch, okay, gehe ich jetzt den ganzen Weg und mache mir die Riesenarbeit und baue da irgendwie was Krasses draus und reiche das bei Zerodium ein und nachher schmeckt denen das nicht oder irgendwas tut's nicht unter manchen Bedingungen und ich stecke da jetzt Monate Arbeit rein und am Ende geht's nicht auf oder ich kriege da weniger oder sowas, ne? Oder so wie es jetzt ist, mit dem Aufwand, den ich bisher hatte, kipp ich es bei Google rein und kriege da irgendwie auch sechsstellig für. Das ist eine gute Sache.
Ich habe jetzt auch gerade nochmal nachgeguckt. Da ist aber Apple auch gar nicht schlecht. Das ist sogar vor August erst erschienen, dass Apple auch für Bug-Bounty-Programme aktuell war der größte Teil bis auch 200.000 US-Dollar. Aber sogar bis zu 1 Million für einen Zero-Click Full-Chain Kernel Execution Attack with Persistent. Also auch da zahlt Apple schon 1 Million US-Dollar.
Ah, das ist krass.
Aber auch für natürlich dann der gleiche Aufwand, ne?
Heftig. Ja, klar, das wäre der gleiche Aufwand.
Pack's mal ins Pad rein.
Gern. Ja, nicht schlecht.
Aber das sind, interessantes, was sind, was
nicht gut.
die Implikation davon. Die Implikation heißt ja jetzt, dass im Prinzip, also allein schon durch diese Preise, durch dieses wirtschaftliche System bedeutet das ja jetzt, dass man, dass Android sicherer ist. Also würde ich jetzt daraus schließen, oder?
Ja, so einfach kann man das wahrscheinlich nicht sagen. Ich glaube, das haben wir auch kurz angerissen in der letzten Folge. Das ist eine Sichtweise. Ich würde sagen, dass das ein Faktor ist. Aber der Preis für einen Exploit setzt sich ja aus vielem zusammen. Das hatten wir in der letzten Folge auch angesprochen. Mhm. Beispielsweise, dass, also umso beachtlicher ist das jetzt eigentlich, dass Android teurer ist. Aber dass ja auch viele, ich sag mal so, High-Profile-Targets eher iOS verwenden, ne? So Politiker, CEOs, das sind eher noch so die Leute, die dann irgendwie ein iPhone haben als ein Android, tendenziell, oder zumindest ist die Quote da anders als jetzt beim stumpfen Fußvolk, sag ich mal.
Ja.
Das heißt, ja, wenn man hinter sowas, also allein deswegen könnten die schon ein bisschen mehr Wert für Exploits haben, wenn man sowas nimmt.
Ja.
Auf der anderen Seite, je nachdem an wen du verkaufst, oder auch an welche Regierung oder Strafverfolgungsbehörde zum Beispiel, nicht nur für Spionage, bist du vielleicht auch irgendwie hinter Dissidenten oder so her. Die nehmen dann vielleicht eher ein Android. Also ich denke, sowas spielt auch mit rein,
ja.
Wo gerade viele Käufer sitzen und mit welchem Hintergrund.
Ja.
Ja, und ich glaube, wir hatten noch mehr Argumente auch damals angerissen. Ich erinnere mich aber gerade nicht mehr.
Aber jetzt mal, natürlich von so einer ganz simplen Logik, klar, wenn ich jetzt für irgendeinen Bug bloß ein paar hundert Euro oder US-Dollar bekomme, bedeutet das natürlich auch, wie der CEO da von Ziridium schon gesagt hat, dadurch, dass er überflutet wird, also dadurch gibt es halt dann auch rein von der Logik her mehr Exploits und dadurch zahlen sie halt auch weniger. Ne? Also aus dieser...
Ja, genau.
Dadurch, dass jetzt...
Also erstmal... Dadurch, dass sie so viel gezahlt haben, haben sich jetzt auch vielleicht einfach unglaublich viele Leute auf iOS eingeschossen in den letzten Jahren.
Kann auch sein.
Liefern da jetzt einfach sehr regelmäßig.
Ja.
Und die sagen, okay, Leute, so, wir haben momentan gar nicht so viel Abnehmer und wir haben auch noch einige auf Halde.
Ja.
Wir kriegen die fürs aktuelle iOS gar nicht alle verkauft und wer weiß, ob die dann im nächsten iOS noch gültig sind und wir gehen jetzt ein bisschen runter, weil wir gar nicht mehr so ein Interesse daran haben.
Ja.
Ne? Also ich verstehe das sowieso nicht. Ich würde mich eigentlich gerne mal mit jemandem unterhalten, der da mal wirklich so, also wie das abläuft. Weil ich meine, wenn du den einen POC oder so davon schickst oder den Exploit schickst,
ja,
dann haben die den ja. Also können die dann einfach sagen,
so.
wenn der es nachweislich tut, können die dann überhaupt noch sagen, wir zahlen nicht, das passt uns hier nicht. Weil die haben ja im Prinzip schon das, wo du so ewig dran gearbeitet hast. Ich finde das schwierig, wie das so vertrauensmäßig läuft. Wenn die sich wirklich einen Namen machen wollen bei solchen Leuten, dann müssten die halt eigentlich sagen, immer wenn es funktioniert, zahlen wir.
Ja.
Weil die könnten ja sonst immer kommen mit, ja, mega cooler Exploit, korrekt. Leider hat jemand gestern für dieselbe Lücke schon einen eingereicht, wir brauchen deinen nicht. Aber danke dir, ne? Danke fürs Bescheid sagen.
Genau.
Leider gehst du heute leer aus, oder kriegst einen Trostpreis irgendwie, hier nimm deine 5000.
Ja.
Das geht ja irgendwie nicht.
Kriegst einen Smiley,
genau, du würdest ja die Leute, auf die du angewiesen bist, stark verärgern.
Ja.
Das heißt, eigentlich müssen die ja doch schon irgendwie immer zahlen, glaube ich. Also weil, würde mich einfach interessieren, wie das abläuft.
Ja,
wenn da jemand Hintergrundinformationen hat, bitte mal melden.
Ja, interessanterweise ist es, ich würde ja auch behaupten, das ist ja schon so ein Graubereich. Also ich meine, die könnten ja eher sagen, sorry, bei uns tut der irgendwie nicht, alles gut, mach's gut, tschüss. Und dann, verklag mich doch. Also ich meine, du hast natürlich recht,
Das
ist natürlich schon ein bisschen ein schwieriger Bereich.
Ja, ist schwer.
Ja.
Aber gut.
Da würde ich mal fast behaupten, dass die Google Bug, also die Bug Bounty Programme wahrscheinlich schon ein bisschen besser ablaufen. Zumindest transparenter, weil sieht man ja zum Beispiel auch schon, dass da ein paar Leute echt was eingereicht haben und das Geld bekommen haben. Also das ist mittlerweile schon ein bisschen transparenter.
Definitiv. Ja. Passiert wahrscheinlich nicht so oft, dass Leute Exploits bei Ziridium oder sowas einreichen und dann mit ihrem Namen darüber posten.
Eben.
Ja, klar. Das ist alles ein bisschen hinterhofmäßiger.
Ja.
Zu Recht,
ja.
Wenn du mich fragst.
Genau.
Aber gut, scheint auf jeden Fall ein Grund dafür zu sein, dass die Bug-Bounties in den Bereichen auch krass hochgegangen sind, denke ich ehrlich gesagt. Aber finde ich auch gut, dass die Hersteller da mitziehen und sagen, okay, wir zahlen aber auch richtig gut jetzt, weil das vielen Leuten die Entscheidung schwerer macht, den an sowas wie Zerodion zu verkaufen. Wenn halt die Variation ist, ich krieg da 3.000 und da kriege ich 1 Million oder so, dann ist das halt was anderes, als wenn es jetzt irgendwie, ich krieg bis zu 100.000 oder 200.000 oder sogar 500.000 und da würde ich 2 Millionen kriegen. Da weiß ich nicht, könnte ich mir vorstellen, dass viele sagen, dann gehe ich lieber den ehrlichen Weg, wo nicht vielleicht Menschen drunter leiden, dass ich das hier jetzt so verkaufe.
Absolut. Und besonders, man muss natürlich noch sagen, dass bei diesen Bug-Bounty-Programmen, da bekommt man halt auch noch ein bisschen Fame. Also ich glaube schon, dass könnte ich mir auch gut vorstellen, dass man danach gerne mit Kusshand irgendwo genommen wird. Also
klar, wenn man nachweislich ein paar Schwachstellen dieser Kategorie gefunden hat, klar, dann kann man sich, wenn man nicht weiter auf Bug-Bounties freiberuflich arbeiten will quasi, kann man auch sicherlich einen gescheiten Job finden. Definitiv.
Das ist immer wieder spannend, so ein bisschen diesen Exploit-Markt ein bisschen anzugucken und zu sehen, was man da so kriegt.
Ja, das ist auf jeden Fall, wird immer mehr irgendwie, ne? Wird immer mehr. Aber ja, im mobilen Bereich ist das, also auch das Mobil viel höher ist als Desktop.
Ja,
ne? Mittlerweile. Also hier, wir haben über 1 Million haben wir halt eben Android und iOS, halt jeweils die Fullchain mit Persistenz ohne Klick, aber auch beispielsweise WhatsApp oder iMessage, eine Remote Code Execution oder Local Privilege Escalation, auch Zero Click, sind auch beide bei 1,5 Millionen Dollar. Und in der Desktop- und Server-Sparte ist das Allerhöchste, was man überhaupt kriegen kann, 1 Million US-Dollar. Und das ist für eine Windows Remote Code Execution Zero Click.
Ja.
Also, und danach geht's dann, fällt es auch direkt auf 500.000. Also im mobilen Bereich ist deutlich mehr zu holen, ist wohl deutlich mehr Interesse momentan.
Ja.
Gut, klar, ist auch auf dem heutigen Smartphone auch alles drauf, was du brauchst, ne? Oder ziemlich viel.
Genau, und mittlerweile muss man schon sagen, viele die Kommunikation findet schon auch hauptsächlich auch über das Smartphone irgendwie statt.
Das stimmt.
Ja.
Gut, ja. Hätten wir das mal erwähnt.
Ne? Gut, das wäre die Android Preise beziehungsweise die Exploit-Preise. So, was gibt's denn noch für Updates?
Ich würde sagen, wir haben ja noch einmal was zu Android, da haben wir auch noch mal einmal was zu iPhone. Aber ich würde sagen, wir schieben kurz die Signal-Geschichte dazwischen. Das ist ja auch recht schnell gemacht. Und zwar ist das ein interessanter Bug. Ich lege einfach mal los, ne?
Genau, absolut. Aber einleiten. Bevor, vielleicht sollten wir kurz sagen, was ist denn überhaupt Signal?
Ja, mach mal.
Ah, genau. Also Signal ist eine Messaging-App, die es gibt nicht so viele, die man wirklich als sicher bezeichnen kann, aber zumindest die wirklich einiges dafür tun. Und Signal ist eine davon. Signal ist, da ist das die Krypto von Marlin. Wie heißt er noch? Marlin.
Moxie.
Moxie. Marlin Spike. Genau, Marlin Spike entwickelt. Genau, das ist also eine Messaging-App. Ich würde mal sagen, sehr vergleichbar wie beispielsweise WhatsApp, nur mit dem Vorteil, dass halt die Krypto, das ist schon alles offen und auch der Source-Code von Signal ist offen und genau, also das ist etwas, was Edward Snowden empfehlen würde oder Bruce Schneier sagen, hier, use Signal.
Genau, also die haben viele prominente Fürsprecher, sage ich mal, aus dem Bereich sichere Kommunikation.
Hatten wir schon mal diskutiert über Signal? Ich bin mir gar nicht, weil es gibt natürlich auch so ein paar kleine. Es gibt nämlich auch ein paar kleine Nachteile, die warum ich zum Beispiel Signal so ein bisschen problematisch finde, ist, dass man ja die Handynummer immer wissen muss von dem Gegenüber. Gibt es ja auch schon Möglichkeiten, wo man sagt, man kann sich da irgendwie so einen Hash generieren und dann tausche ich den Hash aus und dann muss ich jetzt nicht meine private Handynummer mit anderen Leuten austauschen, mit denen ich bloß mich, weiß was ich, in der Arbeit zum Essen verabrede oder sowas. Also,
genau, so eine ID oder so.
Genau.
Wie zum Beispiel Threema das ganz schön macht.
Richtig, genau.
Sehr vorbildlich.
Das
hängt aber, glaube ich, auch ein bisschen damit zusammen, bei Signal. Das kommt ja im Prinzip, also ganz, ganz früher, das ging so 2010 los für Android, da waren das noch zwei Apps und die hießen Redfin
und
Text Secure.
Genau.
Das war dann halt zum verschlüsselten SMSen wirklich und zum verschlüsselten Telefonieren. Und die sind dann irgendwann mal fusioniert in Signal irgendwie. Und dann kam auch irgendwie auch die iOS-Version, aber ja, das Schöne daran ist eigentlich das darunterliegende Protokoll.
Ja.
Ja, genau, das Axolotl hieß das mal, ne? Heißt aber jetzt, glaube ich, nicht mehr so, meine ich. Noise, ne? Ist das nicht Noise?
Richtig,
ist
genau, ich wollte gerade sagen.
Hilfe, ne? Der, genau. Ach, genau.
Das ist auch,
Trevor Perrin, ne?
Ja, aber genau.
Den hatten wir doch auch schon mal bei
WireGuard.
Wo hatten wir den? Genau.
Genau.
Ach, stimmt.
Weil WireGuard ist ja auch, das ist ja ein Framework, womit man diese Protokolle bauen kann und damit ist auch Signal gebaut.
Mhm, genau. Und das ist halt sehr begutachtet worden und die haben da auch einen coolen Algorithmus für geschrieben, irgendwie Double Ratchet. Also will ich jetzt gar nicht so tief drauf eingehen, aber OTR zum Beispiel, ne, was man gerne bei Java benutzt hat, um quasi live gute verschlüsselte Kommunikation machen.
Off the record.
Diese Abstreitbarkeit, ne? Genau, off the record. Dieser Crypto-Layer also ich kenne den von Jabber, den kann man aber sicherlich auch woanders benutzen.
Genau.
Da ist halt das Problem in Anführungszeichen, dass beide Partner online sein müssen und man da halt nicht so asynchron Nachrichten schreiben kann. Dafür bräuchte man dann eher sowas wie, weiß ich nicht, PGP oder so, ne? Da geht das halt bei E-Mails. Das hat aber wieder ganz anderen Overhead und für das Signal-Protokoll haben die da so eine gute Lösung gebastelt. Das nennen die Double-Ratchet-Algorithmus, also Double-Ratchet-Algorithm. Der macht so ein Triple Diffie-Hellman.
Genau.
Ja, also bei WireGuard hatten wir, glaube ich, einen Vierfachen. Hier haben sie sich einen Dreifachen überlegt und das ganze Protokoll, das wurde sich halt sehr detailliert angesehen und viele, viele Kryptografen haben drauf geschaut und das ist halt was, warum Signal so gerne genutzt wird und auch so gerne empfohlen wird, weil das eine ziemlich runde Nummer ist.
Genau.
Und das wurde dann auch bei WhatsApp beispielsweise eingebaut. Mhm. Die haben sich den Moxie dann mal geholt und gesagt, helf uns mal hier, das alles sicher zu machen und dann hat er sein Signal-Protokoll hat er dann da auch eingebaut.
Genau, war ja mal bei Twitter angestellt, wollte das dort reinkippen.
Stimmt.
Funktionierte dann, glaube ich, lief dann irgendwie nicht und dann kam er dann direkt zu WhatsApp, also Facebook, ich weiß es gar nicht so genau.
Ich glaube, der hat erstmal sein eigenes Ding gemacht, ne?
Hier oder so.
Open Whisper oder so.
Stimmt.
Und dann hat er das irgendwie per WhatsApp zwischendurch eingebaut, ja. Ja, genau.
So, jetzt wissen wir, was Signal ist.
Ja, genau. Also es gab noch immer andere Kritikpunkte auch. Ich erinnere mich noch, ich habe auch lange Zeit, als es Copyright OS noch gab, also als das noch sinnvoll war, das zu verwenden, habe ich das auch ohne Google Services betrieben. Und da hat mich zum Beispiel fürchterlich geärgert, dass die Signal nicht als APK zum Download anbieten, außerhalb des App Stores. Irgendwie fürs Tracken der Downloads und für Updates. Und da wurde viel diskutiert, auch auf der Mailingliste von Signal. Ich habe das damals auch noch irgendwie nachgelesen, weil ich dachte, was soll denn das? Ich will hier irgendwie verschlüsselt kommunizieren. Ohne Google Services, das muss der Moxie doch verstehen. Der macht doch Security und Privacy und so. Es gab ein paar Punkte, weswegen Signal doch irgendwie nicht von jedem genutzt wurde. Oder ich habe es dann auf jeden Fall nicht benutzt. Und benutze es auch immer noch nicht. Also das mit der Nummer hat mich auch gestört. Es gab einfach ein paar Sachen.
Ja,
ist ist nicht so meins.
Was ich mal verlinken kann, bin ich über eine ganz nette Webseite gestoßen, und zwar ein Vergleichsportal über Secure Messaging Apps, und da werden also eine ganze Reihe an Messaging Apps verglichen, angefangen von Allo, iMessage, Messenger, Signal, Skype, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp.
Ist das von der EFF, die Seite? Sorry, wenn ich da so rein... Die habe ich nämlich mal gesehen.
Unklar.
Ja, egal. Paste mal rein.
Ja, genau. Also ich weiß, sehe es jetzt nicht direkt. Habe ich jetzt... Also,
nee,
glaub's nicht. Ne? Nee,
das war eine andere.
Und auf jeden Fall, da wird das ganz schön zusammengefasst, und im Prinzip jetzt zumindest in dem Bereich, man muss sich das nochmal angucken, kommen die auf drei Apps, die eigentlich aus deren Sicht nur... halbwegs sicher sind, oder machen
nutzbar,
die
da, muss man fast schon sagen.
Ja, jetzt muss ich bloß gucken, dass ich hier nichts. Ja, genau. Ganz am Anfang gibt es Too Long Didn't Read, dass die App Secure My Messages and Attachment. Da gibt es bloß bei drei Protokollen ein Yes. Das ist Signal, das ist Threema und Wire. Alle anderen, die ich vorher genannt habe, WhatsApp, Telegram, sind alle auf No. Kann man sich dort nochmal angucken.
Ja, gute, sehr gute Übersicht. Also die schauen sich enorm viel an.
Ja, auch genau, wo hier, wo die Apps entwickelt wurden, wo dann auch die, wo man die dann verklagen würde, in welchem Land zum Beispiel. Das also ist wirklich sehr viel aufgelistet.
Genau, unabhängige Sicherheitsanalyse.
Genau, gab es da schon mal was.
Sowas. Mhm. Ja, nee, sehr gute Übersicht. Danke. Cool.
So, du wolltest aber irgendwas...
welche Krypto?
Du wolltest was zu...
Ach so, ja, genau. Es gab einen richtig guten Bug. Also gut, ist fragwürdig. Der kam von Googles Project Zero. Von der... hier der...
Travis?
Nee.
Diesmal nicht? Ach, das ist die. Das,
Natashenka.
Ja, das ist die.
Tamagotchi.
Ja, die Tamagotchi. Ja, genau.
Natalie, ne?
Ja, genau.
Natascha oder Natalie.
Ja.
Verdammt. Ja, die auf dem Kongress regelmäßig aufgetreten ist, weil die ganzen Tamagotchis gepwnt hat. Ja. Eins nach dem anderen. Die ist ja jetzt bei Project Zero. Ja. Und hat da auch schon mal so ein paar, einige iOS-Schwachstellen gedroppt. Oder auch schon mal witzig getwittert, dass sie da bei Apple in einem Raum mit einem Haufen Ingenieuren saß und ein paar iPhones remote gebrickt hat irgendwie.
Okay.
Das hat wohl auch für ein bisschen Aufsehen gesorgt. Und die hatten einen ganz coolen Bug gefunden. Und zwar hatten wir sowas Ähnliches auch schon mal bei iMessage. Das scheint ihr Ding zu sein. Ich weiß aber nicht, ob der von ihr war jetzt. Aber du kannst Leute bei Signal anrufen und die müssen nicht rangehen. Du kannst dann irgendwie so ein Connect-Paket hinterher senden und dann geht quasi die Signal-Empfänger-App ran. Also du hast dann sofort einen Audiomitschnitt. Also du rufst dann an, schickst ein Paket hinterher und dann geht das Mikrofon an. Und du kannst also quasi jemanden per Signal-Anruf abhören, ohne dass er rangeht. Mhm. Das ist ja eine enorm unschöne Angelegenheit für eine App, die auf Privacy setzt und sagt, benutzt uns zur sicheren Kommunikation. In dem Fall ist man halt einfach schon verwundbar, indem man die App installiert hat.
Ja.
Und kann angerufen werden.
Das erinnert mich jetzt ein bisschen an diese WhatsApp-Schwachstelle, die wir, ich glaube, auch bei der Android-Folge oder bei Memory Corruption, glaube ich, haben wir es als Einleitung mal erwähnt, ne? Womit man auch remote quasi, wo auch über einen Anruf, dass das, ähnliche Sache, jetzt nur eben über dieses rein über Signal, ne?
Genau, hier geht jetzt nur das Mikrofon an und du kriegst einen Audio-Mitschnitt. Bei WhatsApp hast du direkt eine Remote-Execution. Ja. Also du konntest wirklich Code ausführen im Kontext von WhatsApp. Hier ist es jetzt nur ein Audio mithören, aber das reicht auch schon eigentlich. Ne? Also sie hat als POC dafür hat sie die Signal-App modifiziert und dann konntest du die modifizierte App kompilieren, auf dein Telefon packen. Jemand anderen bei Signal, also über die Signal-App, die verwundbar ist, anrufen und dann den Mute-Button drücken und dann hat er dieses Connect-Paket, hat er dann nachgeschickt und dann konntest du mithören. Also war richtig convenient, der POC.
Krass.
Richtig schön gemacht, Ja, so viel dazu.
Ja.
Haben wir jetzt gehabt, wird sicherlich auch der ein oder andere nochmal kommen. Ja, was halt hier, wie konnte das passieren? Ne? Bruce Schneier und Edward Snowden und alle empfehlen ja. Signal und das soll Use gut Signal. Sein. Und auch auf der Seite, das ist eine von den dreien, wo man sagt, genau. Die kannst du benutzen, die Messaging-App, und das Protokoll ist doch so super und wie kann das alles? Ja, und es ist nicht das Protokoll, es ist im Prinzip irgendwie ja, beschissene Logik, die Anrufe handelt, streng genommen. Da hat irgendwie, wurde da nicht so richtig mitgedacht, es scheint irgendwie so zu laufen, wenn man rangeht, schickt das Telefon dann irgendwas an den Server und der Server schickt dann halt so ein Connect-Paket zurück und wenn das eingeht, geht halt das Mikro an und ein Teil der App fängt dann an, die Daten zu übertragen. Ja, und da hat man irgendwie nicht wirklich geprüft, ob da wirklich auf dem Gerät rangegangen werden muss. Man hat dann einfach, wenn dieses Paket vom Server kam, hat man dem vertraut und ab dafür, ne, Audioübertragung an. Das ist nicht gut.
Sehr gut. Das also war jetzt keine Memory Corruption, sondern einfach ein fehlerhafter Protokollimplementierung.
Genau,
ne?
Genau. Ja. Ist, ja genau, einfach ein Logic Flaw, würde ja. man sagen. Also ja. da, die Logik ist da defekt gewesen. Und es ist auch nichts an diesem Verschlüsselungsprotokoll ist irgendwie gebrochen oder nicht so sicher, wie man bisher denkt oder sowas. Ja, ist einfach ein blöder Logic Flaw, der hier krasse Auswirkungen hat. Mhm.
Ne? Krass. Und das bei Signal.
Genau, und das bei Signal. Ach ja.
Ja, Use Streamer.
Ja, bis wir dann die nächste Folge aufnehmen, wo da irgendwas gescheppert. Ja. Ja, ne? 100% gibt es
ja.
Ist immer mal was los.
Ist schwierig.
Der Trick ist schnell zu updaten. Ne?
Wenn's,
ja, wenn man Updates kriegt.
Ja.
Ja, so viel zu Signal.
Nett. Was steht jetzt hier? Hier steht jetzt Android Kernel Exploit. Boah, das
ja, hatten wir auch wieder einen. Hatten wir auch wieder einen.
Und zwar gar nicht so, vor kurzem Exploit. Erst.
Ja, korrekt. Das war vor kurzem erst. Mhm. Anfang Oktober kam der raus.
Ja.
Der ist mit den Oktober Security Patches für Android wurde der behoben.
Mhm.
Und an der Schwachstelle sind mehrere Sachen brisant. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Eigentlich zwei.
Ja.
Erstmal ist das lange bekannt gewesen, seit über einem Jahr auf jeden Fall. Irgendwann in 2018 ist der Bug aufgetaucht.
Mhm.
Und gefixt worden im Linux-Kernel.
Ja.
Aber nicht im Android-Kernel, der auch auf dem Linux-Kernel basiert.
Okay.
Und der zweite Punkt, der hier dran brisant ist, ist, dass der Bug schon ausgenutzt wurde. Man hat beobachtet, dass der ausgenutzt wurde schon in the wild, wie man so sagt, weswegen der jetzt auch so schnell gepatcht wurde.
Mhm.
Und Google scheint sich auch schon ziemlich sicher zu sein, von wem, weil die selber in ihrem Tracker im Project Zero Bug Tracker, wo die immer so ihre ganzen Schwachstellen, die finden, posten, einfach geschrieben haben, dass er schon in the wild von der NSO Group ausgenutzt wird. Und die hatten wir auch schon mal bei uns, die NSO Group.
Jetzt hilf mir auf die Sprünge, was war das? War das auch WhatsApp?
Genau, ja, das war die WhatsApp-Schwachstelle, über die wir gesprochen haben. Auch mit dem Anruf zur Remote Code Execution, genau.
Genau.
Genau, also der Vollständigkeit halber noch, der Bug, der wurde auch gefunden von Project Zero, von Maddie Stone diesmal.
Mhm.
Die habe ich auch bei Twitter schon ein paar Mal gesehen. Die war im Android-Team sehr lange, Android-Security-Team und ist dann irgendwann, ich glaube, vor nicht so langer Zeit ins Project Zero gewechselt.
Mhm.
Also was sie hier so präsentiert, sind, glaube ich, auch noch Dinge, die auch noch so aus dem Android-Team mitgekommen sind. Also sie ist da ziemlich drin, definitiv.
Also man muss mal sagen, ist schon ziemlich cool, dass bei Project Zero auch sehr viele Frauen am Start sind. Das muss man, finde ich, echt ziemlich cool. Also ist ja die Natalie, die du vorhin schon erwähnt hast, jetzt die Maddie.
Stimmt.
Ne? Also das sind...
Habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Ja. Ja, das stimmt. Ist wahrscheinlich gar nicht so gang und gäbe.
Nee, genau. Also deswegen,
in der Szene.
Genau, ich wollte gerade sagen. Also deswegen finde ich das ziemlich cool.
Recht. Ja.
So, jetzt habe ich dich unterbrochen, ne?
Nee, kein Problem. Ja. Also nochmal kurz, worum geht's? Das waren ein Use After Free im Kernel. Use After Free heißt, ist im Prinzip auch eine Memory Corruption auf dem Heap allerdings. Da haben wir ja noch nicht drüber gesprochen. Wir hatten erst die auf dem Stack über uns. Da wird im Prinzip ein Speicherbereich wird gefreed, also freigegeben, dann aber nochmal benutzt irgendwo. Das ist ein Problem in der Logik. Also, und das führt zu Problemen.
Genau, vielleicht kann man es ganz grob zusammenfassen. Das Problem, so der Heap, der hat auch immer eine Datenstruktur auch. Und auf dieser Datenstruktur kann man unter Umständen, die kann man eben manipulieren, je nachdem, welches Szenario eben vorkommt. Wenn eben der Speicher schon freigegeben wurde, kann man eben, und den benutzt man danach wieder, kann man eben diese Datenstruktur unter Umständen manipulieren. Und dadurch ist es unter Umständen möglich, dass man auch dann Code ausführen kann.
Genau. Oder zumindest kriegt man dann häufig schon mal so eine Primitive, mit der man an also beliebige Daten an spezielle Stellen schreiben kann.
Genau.
Und daraus kann man sich dann häufig eine Code-Ausführung basteln. So viel kurz zur Schwachstelle an sich. Dann, wie gesagt, die war schon länger bekannt. Das hatte Golem hier ganz nett aufgeschrieben.
Hanno Böckner. Oder?
Nee, das ist hier sogar ein in my humble opinion von Sebastian Grüner. Aber ich glaube auch Hanno Böck hatte sich damit beschäftigt. Das heißt, selbst Google ist unfähig, Android zu pflegen. Und da führt er ganz gut auf. Das wird schon von der NSO Group ausgenutzt. Aber warte mal, wo war die Sache? Genau, die Sicherheitslücke wurde gefunden, automatisiert mit einem Fuzzer, der heißt Sysbot. Das ist ein Fuzzer für Systemaufrufe im Linux-Kernel. Damit wird der Linux-Kernel einfach mal so ordentlich durchgefasst. Fassen hatten wir bestimmt schon mal irgendwie beschrieben, ne?
Ja, kannst du ja nochmal mit ein, zwei Sätzen nochmal kurz erklären.
Im Prinzip so automatisiert Eingaben generieren, die man irgendwie gegen ein Target wirft, in hoher Frequenz und viele verschiedene, häufig, ich sag mal, dumme, lange Eingaben und einfach guckt, wie das Ziel reagiert, ob es irgendwie abstürzt oder ob was passiert. Und das Ganze geht dann noch erweiterter, indem man irgendwie immer mehr sinnvolle Parameter dann irgendwie eingibt und die leicht ändert und das ist so. Ja, das geht schon fast zu weit. Fuzzing wäre auch mal eine eigene Folge wert, aber sagen wir grob einfach mal, das kann man gut automatisiert gestalten, indem man man gibt so ein paar Rahmenbedingungen vor und dann lässt man den mal loslegen. Und der meldet dann halt jedes Mal, wenn aus irgendwelchen Gründen das Ziel abgestürzt ist. Und dann schaut man sich halt den Crashlog an und guckt, ob das was ist. Wie man das fixen kann, ob das vorkommen kann in freier Wildbahn oder ob das vielleicht sogar sicherheitsrelevante Implikationen hat, der Crash. Dieser Sysbot, der lief und der hat dann im Linux-Kernel eben diese Use-After-Free-Schwachstelle gefunden und das wurde gefixt im Linux-Kernel.
Ja.
Allerdings ohne CVE-Nummer.
Wie kann das
denn
sein?
Und wurde auch nicht als sicherheitskritisch markiert. Ja, der Linux-Kernel, die Geister, die hast du ja sicherlich auch schon mal vom Linus gehört. Mit den Security-Leuten ist der auch immer so ein bisschen Bug ist Bug. Ob Security-relevant oder nicht, Bug ist Bug und Bug gehört gefixt. Und nur weil jetzt hier irgendwie Security, machen wir jetzt hier kein extra Ding. Und da passiert das dann schon mal, dass sie irgendwie keine CVE aufmachen, die fixen den Bug, weil der halt wichtig ist für deren Sicht. Jeder Bug ist wichtig aus deren Sicht.
Und ja.
Da machen die nicht extra so eine CVE auf, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wir diesen Fehler jetzt nicht gehabt hätten, wenn es eine CVE gegeben hätte. Ich weiß es nicht, aber ich könnte es mir vorstellen, weil dann auch das Android-Team gesehen hätte, oh, da war was Sicherheitskritisches im Kernel, wir sollten das auch in unseren Android-Kernel packen. Ja. Also ne, übernehmen. Das ist so ein bisschen schwierig. Also der Android-Kernel ist auch ein Linux-Kernel, der aber sehr stark verändert ist, eben auf die mobilen Gegebenheiten angepasst. Und ja, sicherheitsrelevante Probleme werden versucht, da auch nachzupatchen. Aber der ist halt durchgegangen.
Mhm.
Und das ist jetzt halt in dem Fall besonders brisant, weil ja jetzt eben rauskam, dass die NSO Group das schon ausgenutzt hat. Und wie er hier in diesem Kommentar sagt, ich glaube, das war in dem oder in dem anderen von Hanno Böck, dass da im schlimmsten Fall Menschenleben dranhängen können. Ja, das sind vielleicht irgendwie, ich sag mal, ein bisschen restriktivere politische Systeme, in denen sowas verwendet wird, an die die NSO Group auch verkauft. Das hat man oft gesehen, irgendwie Regimes, muss man fast schon sagen, wo damit vielleicht Leute verfolgt, überwacht oder gecatcht werden, die sich nicht so gut gegen ihre eigene Regierung äußern, und das kann da halt übler enden als in anderen demokratischeren Ländern, wo man auch mal irgendwie was Freches in Richtung Regierungsoberhaupt sagen darf. Und ja, das ist einfach ein großes Problem hier. Ich hoffe, dass die irgendwie draus gelernt haben oder dass man sich jetzt überlegt, dass man irgendwie anders vorgehen muss. Dann sollen sie halt noch mehr Leute einstellen, die jeden Commit in den Linux-Kernel begutachten. Also es geht halt so nicht. Android ist wirklich ein Linux-Kernel, der unglaublich viel eingesetzt wird. Nicht nur auf Mobiltelefonen, ne? Da hast du ja auch Fernsehern heutzutage laufen und weiß nicht wo, auf einem Haufen so Displays, die irgendwo hängen. Das ist einfach, ich glaube, Fire TV-Stick oder sowas, ne? Läuft doch auch eine Art Android drauf, meine ich. Das ist einfach ein Linux-Kernel, der auf enorm vielen Geräten läuft, und da muss man einfach ein bisschen gucken, dass man da ordentlich up-to-date bleibt.
Ich glaube, ich verstehe das natürlich schon so ein bisschen, dass es ein organisatorisches Problem ist. Ne? Du hast auf der einen Seite den Linux-Kernel und dann fängst du halt an, darauf aufbauen, deinen eigenen Kram zu machen, und musst halt immer gucken, dass die Patches, die in den Linux-Kernel eingehen, in dein Projekt wieder reingehen. Aber im Prinzip zum Beispiel, was ich ist jetzt ein bisschen ein anderer Bereich, aber zum Beispiel Ubuntu nimmt eben bei jedem neuen Release, nimmt es das aktuelle Debian und fängt dann darauf an, die Patches, die sie eben haben, wieder einzubauen. Ich vermute mal, dass man etwas Ähnliches dort auch machen müsste. Man müsste eben den Linux-Kernel jedes Mal wieder quasi nach jedem Release, jedes halbe Jahr, keine Ahnung, neu nehmen, müsste man nehmen, und dann patcht man eben dort seinen Kram wieder komplett mit rein. Aber damit würde man eigentlich vermeiden, dass irgendwie versehentlich mal einer dieser Sicherheitsupdates eigentlich einem durchrutscht. Weil man immer wieder von dem Linux-Kernel anfängt, und dann fängt man an, den Kram wieder zu patchen. Inwieweit das jetzt durchführbar ist, ist jetzt mal eine andere Frage, aber ich vermute, dass es wirklich eine Sisyphus-Arbeit sein wird, jeden einzelnen Patch und dann auch noch, und dann besonders, wenn dann vielleicht sogar unter Umständen unklar ist, ob das jetzt Security-relevant ist oder nicht, das kann im Linux-Kernel ganz schnell Security-relevant werden.
Ja, das stimmt. Ja, ist schwierig.
Ja.
Machen wir uns nichts vor. Eine Sache, die ich nicht unerwähnt lassen möchte, ist, dass der GrapheneOS-Entwickler Daniel Mikai, über den haben wir ja ausführlich in der Android Hardening-Folge gesprochen, hatte sich nicht nehmen lassen, im GrapheneOS-Subreddit zu announcen, dass er natürlich erstmal gefixt hat, sofort gefixt hat, auch in GrapheneOS. Die Sicherheitsupdates, die kommen sofort, also die sind irgendwie 6. 7. Oktober oder sowas sind die von Android für AOSP rausgelassen worden, und er hat die auch einen Tag später oder sowas für GrapheneOS das Update bereitgestellt. Das möchte ich hier erwähnen, aber was er erwähnen wollte, ist, dass er sagen möchte, dass Geräte, auf denen GrapheneOS läuft, nicht anfällig waren für den Bug, aufgrund von Kernel-Hardening-Konfigurationen, die er ausgerollt hat. Nämlich die Flags Config Debug List und Config Panic on Data Corruption, die sind hier auf Yes gesetzt, was offenbar nicht so ist für andere Android-Geräte. Und deswegen sei diese Lücke nicht ausnutzbar gewesen, ist sie nicht ausnutzbar gewesen, wenn du GrapheneOS auf deinem Gerät gehabt hättest.
Naja, ich hätte jetzt einfach intuitiv hätte ich gedacht, weil die haben doch auch ihren eigenen, die haben doch so auch so einen eigenen, nicht Garbage Collector, sondern
Memory Allocator.
Genau, Memory Allocator haben die doch auch entwickelt. Mhm. Und bei genau. Use After Free würde das ja auch in dem Fall, sag ich mal, dort reinfallen. Aber das war jetzt nicht davon betroffen, genau. Sondern okay,
es war auch. Also gut. Hat er hier nicht gesagt, mhm. Aber hier war es doch simpler. Da waren es einfach Flags für einen Kernel, die man setzen kann, die das schon, die das schon verhindert hätten. Ja. Ich habe es jetzt nicht verifiziert, aber er sagt es auf jeden Fall an. Ist eine gute Sache.
Ja.
Gefällt mir natürlich als GrapheneOS Sympathisant.
Ja. Sag mal, mal, weil es mir gerade einfällt, kannst du jetzt eigentlich im Zuge von PSD2 überhaupt GrapheneOS noch nutzen? Das PSD2 ist diese ganze Bankending da gewesen, ne? Also jetzt brauchst du ja für jede, brauchst du ja einen zweiten Faktor und laufen die ganzen Banken-Apps überhaupt auf GrapheneOS?
Ich möchte jetzt nicht so detailliert darüber sprechen.
Okay, alles klar.
Stehe. Aber meine Banking-App weigert sich.
Okay, alles klar.
Ohne Google Services zu funktionieren. Ja. Ich könnte reinschlagen.
Ja.
Aber es geht halt nicht. Ich habe aber so ein fancy Shipton-Generator, der scannt mir hier
Code Ding ab ich auch.
Und, und generiert mir dann, ach, das ist ein Kreuz, also finde ich eine Frechheit.
Ja.
Warum müssen Google Services, ich weiß nicht, was die App braucht, aber das könnte man sicher auch anders coden, aber es interessiert halt auch keinen, weil hat ja jeder Googles Android oder iOS und muss man halt, man muss halt Abstriche machen,
Ja,
also Banking-App ist
halt schwierig,
nicht,
ne?
Nicht bei meiner Bank zumindest. Da gäbe es bestimmt auch andere Banken, bei denen es vielleicht sogar gehen würde, aber für mich geht es halt
leider. Ich vermute fast nicht. Also ich habe jetzt schon auch von mehreren Leuten gehört, die dann sagen, nö, läuft nicht auf Anführungszeichen gerouteten Geräten.
Also ja, geroutet ist ja die eine Sache, aber eine saubere GrapheneOS-Installation ist ja nicht mal geroutet. Ist ja viel zu Sicherheitsrisiko, da brauchst ja keine Root-Rechte. Weil du flashst das drauf, der Bootloader ist zu und so. Das so eine Root-Erkennung würde nicht mal anschlagen hier, das ist nämlich nicht geroutet.
Okay, aber ich brauche doch, ach stimmt, dafür ist es ja, ich verstehe, dafür läuft es ja nur auf den paar Geräten, ne? Weil im Zuge von, was hatten wir, da konnte man ja dann ein Device routen und dann eben sich ein anderes Android-Version einfach drauf flashen. Aber das ist ja, deswegen läuft es nicht auf so vielen Geräten, sondern nur da,
wo genau, das musst du hier nicht.
Ja,
genau.
Ja,
das sind ja gerade diese, das war ja schon immer so, die Google-Flaggschiff-Geräte, ne? Also Nexus früher Pixel, oder jetzt die Pixels.
Genau,
die sind ja extra so gemacht, dass man den Bootloader aufmachen kann und sich auch selber einfach was drauf flashen kann. Genau, und GrapheneOS ist für die gebaut und braucht auch kein Root. Und da laufen halt nur die Systemkomponenten mit Root, wie es auch bei Android so ist. Und das reicht auch völlig aus. Also ne, hier Principle of Least Privileges, also so wenig wie möglich sollte mit hohen Berechtigungen laufen.
Ja. Nee, okay, genau.
Genau.
Ist mir jetzt gerade bloß so ganz spontan eingefallen, weil wir jetzt über GrapheneOS gesprochen haben. Jo, krasser Bug.
Ja. Finde ich auch. Ja, vor allem, dass der auch schon älter war und also der Bug an sich ist gar nicht mal so krass, sag ich mal. Ne? Mhm. Ist ja ein recht klassisch halt durch Fuzzing gefunden und ein Use After Free, sowas hat man schon mal.
Ja.
Aber dass er da vor einem Jahr schon gefixt wurde und dann wirklich jetzt auch noch so richtig unangenehm von der NSO Group ausgenutzt, das ist schon irgendwie doof.
Da müsste auch ein kleines bisschen Umdenken im Linux-Kernel stattfinden, dass solche Sachen mit Priorität beziehungsweise dann auch direkt mit CVI-Nummer und klar, damit klar ist, sind die Sachen gefixt irgendwie, ne? Wenn die dann so irgendwie als Bug durchgehen, ist ungut.
Oder wirklich jemanden, der einfach guckt oder ein Team oder so, was davon ist jetzt relevant für End, obwohl müssten die ja haben.
Ja.
Es ist denen wahrscheinlich auch irgendwie durchgeschlupft mal. Ist nicht schön, ist passiert. Ich hoffe einfach, dass es nicht mehr so oft passiert.
Ja, ja.
In Zukunft. Ja. Nee, aber auch sonst, wo wir jetzt gerade noch beim Thema sind, habe ich auch mal wieder die Android, das Security Bulletin von Oktober offen. Ja. Habe den Link auch schon mal reingepastet. Mhm. Ganz unten. Ja, ist auch wieder grauenhaft, was da los ist. Ja. Wenn man einfach mal so durchscrollt, unglaublich viele Remote Code Execution oder Elevations of Privileges. Severity High sieht man sehr oft, sogar Critical sieht man sehr oft. Also wirklich an zwei Händen nicht abzählbar. Auch von Qualcomm-Komponenten einfach mal wieder. Das sind hier locker 15, 18 verschiedene CVEs, die alle Critical oder High sind vom Schweregrad her.
Mhm.
Das war letztes Mal schon genauso, das ist unfassbar ekelhaft. Da hast du da diese Binary Blobs, irgendwie Closed Source Komponenten von den Hardware Chip Herstellern, die da ihre Software drin haben, und da ist immer alles, die können doch nicht jeden Monat 20 sicherheitsrelevante Schwachstellen. Ja, weiß ich nicht.
Ja.
Keine Ahnung. Aber was ich ganz schön finde, Android 10 ist draußen. Haben wir ja noch gar nicht. Letztes Mal, als wir gesprochen haben,
war noch
Android 9 aktuell, Pi. Jetzt haben wir 10. Und GrapheneOS hat auf 10 gebased mittlerweile auch schon. Da haben sie allerdings wirklich ein paar Tage gebraucht. Das ging jetzt nicht am nächsten Tag, wie bei klassischen Updates. Da musste ein bisschen mehr Anpassung stattfinden. Basiert aber jetzt auf 10. Also die sind sehr, sehr aktuell.
Mhm.
Also schneller als alle anderen. Obwohl so Hersteller wie Samsung dann sogar früher schon Preview-Versionen kriegen und sowas und quasi schon vorher Zeit kriegen, anzufangen.
Ja.
Also die haben jetzt, glaube ich, announced, dass die recht schnell auch aufsatteln wollen, recht bald. Aber GrapheneOS war jetzt kein Monat oder so. Die sind jetzt auf 10, haben auf 10 geliftet. Aber was ich sagen wollte, ist, dass hier ein paar Schwachstellen sind bei Android 7, 8 und 9 sind die zum Beispiel critical. Und bei Android 10 stehen die hier nur noch als moderat drin. Mhm. Also das heißt, dass auch da sieht man wieder ganz schön, dass da wohl ein paar Mitigations ausgerollt wurden mit Android 10, die Schwachstellen nicht mehr so leicht ausnutzbar machen oder zumindest ein bisschen eindämmen, den Schaden, den die anrichten können. Finde ich, dass man hier ganz schön sieht, dass Google da immer mehr Aufwand betreibt und da immer mehr passiert, was sich ja dann auch mit den Exploit-Preisen deckt und da kommt Bewegung rein. Ne? Klar, schlüpft auch mal wieder was durch, wie wir es jetzt gesehen haben bei dem Bug, aber insgesamt entwickelt sich alles, glaube ich, sicherheitstechnisch besser.
Mhm.
Sehr erfreulich ist.
Vielleicht, weil du es vorhin erwähnt hattest, es gibt ja, weil wir haben ja vorhin über den Linux-Kernel und Android gesprochen, es gibt einige Meinungen, die würde ich jetzt auch einfach mal so unkommentiert wiedergeben, aber ich finde sie einfach ganz interessant, und zwar sagen die, dass eigentlich Android gar kein Linux mehr ist. Es gibt da ganz verschiedene Bewegungen dadurch, dass die sagen, okay, Linux ist ja nicht nur der Kernel, da ist ja dann auch Betriebssystem und Programme und drumherum, und das ist bei Android so stark modifiziert worden, dass einige meinen, ob man da wirklich noch davon sprechen kann, dass es Linux ist, ist fraglich. Ich habe im Zuge von einer anderen Veranstaltung auch gesehen, dass Android auch überhaupt nicht mehr IEEE POSIX kompatibel ist, weil sie die C-API so stark selber modifiziert haben, dass sie jetzt quasi nicht mehr POSIX-kompatibel sind, was ja Linux zum Beispiel ist.
Krass. Okay.
Ist jetzt bloß, also das ist jetzt einfach bloß eine Meinung, die da draußen existiert, dass Android jetzt schon so stark von Google sowieso modifiziert ist, dass es vielleicht im Zuge dann dieser Schwachstelle wahrscheinlich auch super hart ist, überhaupt diese Bugs, die dann im Linux-Kernel gefunden werden, überhaupt dann zu transferieren. Ja.
Verstehe.
Ja.
Ja, krass. Also nicht mehr POSIX-compliant, hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt.
Ja. Ich suche den Link nochmal raus, wenn ich
hätte raten müsste. Das ist krass. Ja, sonst klar, von dem Drumherum oder so, es ist ja auch GNU Linux, ne?
Ja.
Also einmal der Kernel und dann halt irgendwie das Anwenderland drumherum.
Ja.
Klar, dass der viel von dem GNU-Teil da so ein bisschen wegfällt, weil das dann anders oder neu gebaut wurde. Aber nicht POSIX-compliant ist ein Argument, zu sagen, dass das gar nicht mehr eine Art Linux, mal ein Linux gewesen, in frühen Jahren von Linux geforkt. Keine Ahnung.
Genau, also man spricht hier das Problem, ich habe das jetzt gerade noch mal ein bisschen rausgesucht, das Problem ist ja, dass die GNU libc quasi ja mit dazugehört, das ist ja die C-Library und die ist bei Android nicht dabei, sondern die haben diese Bionic libc und da gibt es wohl einige Sachen, die so nicht im drinstehen, speziell hier pthread cancel sehe ich hier gerade, also da sind einige Sachen und dadurch ist es theoretisch nicht mehr POSIX-kompatibel.
Okay, ja, krass. Okay.
Schmeiße ich einfach mal den Link rein.
Ja, interessant.
Ich schmeiß das mal bei Android Kernel Exploit mit rein. Mhm.
Ja, da packe ich auch den von GriffinOS mit hoch, den Kommentar, dass es da nicht
verschutt geht hier.
Jo. So, gut, aber hätten wir das auch. Ne? Mhm.
So, wie. Hier steht noch was mit iPhone drin.
iPhone haben wir auch, ne? Mehrere. Ach so, haben wir gar nicht. Noch zu dem Android-Kernel-Exploit, ganz kurz.
Ja.
Haben wir gar nicht die Telefone, die verwundbar sind, nämlich das Pixel 3 nicht und 3XL und 3A auch
nicht. Warum nicht?
Also die 3er-Reihe vom Pixel ist nicht verwundbar, weil die mit einer anderen Kernel-Version laufen als die älteren.
Ah.
Aber Pixel 1 und 2 zum Beispiel sind verwundbar und noch ein paar andere. Huawei, Xiaomi, Moto.
Du hattest doch mal einen 3er, oder?
LG. Ich habe auch immer noch einen 3er.
Okay, stimmt.
Du Fitzbold. Das hat nur so eine richtig coole Spider-Man-App installiert. Und deswegen benutze ich das ungern im Alltag.
Ja,
aber ich habe das hier liegen und so und es fühlt sich gut an, wenn man es in die Hand nimmt. Das haben sie richtig schön gebaut. Bisschen rutschig vielleicht und auch ein bisschen nervig, dass alles aus Glas ist. Ja. Ja, ich habe ein 2er, habe ich geupdatet jetzt. Ist auch prima.
Ja.
Tut's auch. Ja.
Ja.
Gut.
Gut. Dann iPhone. Stimmt, da waren ein paar Sachen, ne?
Er hat auch ein bisschen lauter gescheppert, ne? Ist man, glaube ich, auch kaum dran vorbeigekommen, wenn man sich da so ein bisschen
Checkmate,
interessiert. Oder? Ja, genau.
Ja.
Schwachstelle, ne? In den Telefonen.
Ist ungut.
Ja, genau. Genau, das ist ja sonst dieses klassische Rennen. Die Jailbreak-Community findet eine Schwachstelle, aus der sie dann irgendwann auch mal ein Jailbreak bauen und in der nächsten iOS-Version wird das halt wieder gepatcht.
Mhm.
Ja, das ist ja so dieser klassische Lauf. Das ist hier ein bisschen anders, weil nicht gepatcht werden kann.
Ja.
Das ist ganz witzig und zwar ist das eine Schwachstelle im Boot-ROM, ist die gefunden worden. Und das bedeutet, dass Apple nicht durch ein Update irgendwie die Schwachstelle schließen kann. Und in allen Geräten, in denen die jetzt drin ist, ist die drin und bleibt die drin.
Mhm.
Und das sind ein Haufen Geräte. Ich muss mal eben husten.
Mhm.
So, da bin ich wieder. Da sind ein Haufen Geräte, die betroffen sind.
Mhm.
Ich suche gerade mal die Liste. Wo hatten wir denn? Ich glaube, in irgendeinem der Links muss das doch. Hier. iPhone 4S
genau,
bis zum X. iPhone genau. X. Genau.
Also 11 Generationen.
Hatte ich auch gelesen. Ja.
Works on krass. 11 Generations of iPhones.
Mhm. Das ist krass. Ja, und die anderen, also auch irgendwie iPad 2 bis 7, iPad Mini 1 bis iPad Mini 4, iPad Pro 1 und 2, Apple TV 3 bis 4K und iPod Touch 5 bis 7, um jetzt der Vollständigkeit halber. Also irgendwie alles bis bis Prozessor A12 und A13, bis Prozessor A11. Die haben alle noch dieses alte, ältere Boot-ROM. Genau, und der hat, glaube ich, auch letztes Jahr oder so, ist dem aufgefallen, dem Autor von dem Checkmate-Exploit, dass es ein Patch gab oder das Boot-ROM gepatcht wurde zwischen den Versionen oder sowas. Und ich glaube, der hat das reverse-engineert, so wie sich das las. Mhm. Was aber nicht so trivial war, den Exploit zu schreiben aus, also ne, dann zu sehen, was gepatcht wurde, ist die eine Sache.
Ja.
Den Exploit zu schreiben ist dann nochmal was anderes. Und gerade Boot-ROM, das ist halt wirklich ein unveränderliches Stück Speicher. Das erste, was quasi ausgeführt wird, wenn man das Ding anschaltet. Mhm. Und das ist so da reingebrannt, dass man es einfach nicht verändern kann. Man kann da nicht mal eben neuen Code draufschreiben, neue Instruktionen. Mhm. Und das ist so, da fängt so diese Chain of Trust an. Mhm. Ne? Also dieser Boot-ROM, der ist halt, dem muss man vertrauen. Der prüft, ob die weiteren Komponenten, die geladen werden, auch alle ordentlich signiert sind und ob das auch alles richtig so ist. Und auch der ganze, alles so ist, wie Apple sich das gedacht hat. Und da wird dann jedes Mal, das haben wir für Android ein bisschen genauer erklärt, glaube ich, auch in der GrapheneOS-Folge, wie da der Bootloader funktioniert, die Stages. Und genau sowas hat Apple auch analog dazu. Und da wird wirklich geguckt, ob die nächste Stage integer ist, also intakt ist, auch richtig signiert ist und alles. Und dann wird die halt auch ausgeführt erst. Und wenn man halt eine Schwachstelle im Boot-ROM hat, also dem ersten, allerersten Schritt der Wurzel von dieser ganzen Vertrauenskette quasi, da Manipulationen vornehmen kann, dass die eben nicht mehr darauf achtet, dass die zukünftige, der nächste Schritt gut signiert sein muss, dann hat man halt die Möglichkeit, viel Unsinn zu machen, also viel eigentlich nicht Erlaubtes zu tun. Und das ist jetzt hier halt so das Problem. Die großen News hat es halt gemacht, weil es nicht patchbar ist. Also jeder, der ein so ein Gerät hat, iPhone 4S bis iPhone X, ist anfällig. Das ist halt erstmal ein starkes Stück, weil eben nicht gepatcht werden kann. Das ist anfällig und wird anfällig bleiben. Ein bisschen beruhigen kann man sich aber, weil das jetzt nichts ist, was zum Beispiel irgendwie remote exploitbar wäre. Ne, man kann nichts geschickt bekommen oder so. Das ist wirklich nur ausnutzbar, indem man physischen Zugriff hat auf das Gerät. Man muss das Telefon in den DFU-Modus setzen. DFU, das ist irgendwie Device Firmware Upgrade Mode. Mhm. Da muss man irgendwie Tasten gedrückt halten und neu starten. Und das macht man irgendwie schon mal, wenn man da irgendwie eine neue iOS-Version drauf flasht auf die harte Tour, nicht über den Auto-Updater, sowas. Das heißt, das kann schon mal nicht einfach so passieren. Und beruhigend ist, diese Änderungen sind nicht persistent, weil der Boot-ROM ist ja nicht beschreibbar. Man kann dann halt beim Booten eine Modifikation vornehmen, wenn da ein Gerät angeschlossen ist zu dem Zeitpunkt. Nach einem Neustart ist aber alles wieder wie gehabt. Ja. Man muss dann halt quasi für persistente Modifikationen jedes Mal beim Boot dann so booten eben. Und das ist ja auch unwahrscheinlich. Und dann kam halt auch die Angst auf, oh Gott, aber was ist denn hier so Grenzkontrollen? Ne? Du reist irgendwo ein in so ein Land und die wollen dann die Daten von deinem Telefon haben. Können die damit jetzt nicht irgendwie Unsinn treiben, indem die das dann einfach nehmen und sagen, wir kontrollieren das mal hinten und dann schließen die das irgendwo an und booten dann ihren Bootraum-Jailbreak, den man halt nicht verhindern kann? Ja, können sie machen. Aber das heißt auch noch lange nicht, dass sie an alle deine Daten kommen. Weil deine User-Data, die ist immer noch verschlüsselt und geschützt und der Schlüssel dafür liegt in so einem TPM-Modul, Trusted Platform Module.
Ja.
Das hatten wir auch in der GrapheneOS-Folge, glaube ich, mal angerissen.
Genau.
Und du musst dann halt immer noch den PIN haben, diesen Geräte-Entsperrcode. Der muss immer noch eingegeben werden, um aus dem TPM den Kryptoschlüssel rauszuholen. Mhm. Und ich weiß nicht genau, wie es beim iPhone ist. Ich gehe aber stark davon aus, dass die auch halbwegs aktuelle TPM-Module haben. Mhm. In neueren zumindest, 4S ist ja doch schon was älter. Ich weiß jetzt nur von dem Titan oder so, der jetzt bei Android im Pixel 3 verbaut ist, die sind ja auch wirklich hardwaremäßig so ausgelegt, dass die nicht, dass man so eine Art Brute-Force-Beschränkung hat, dass man da nicht 1 Million Codes in ein paar Sekunden durchprobieren kann, sondern dass die Wartezeiten haben, diese Chips selber, die den Verschlüsselungsschlüssel halt halten, sodass man da, glaube ich, nicht jetzt keine Gefahr wittern muss, dass man da irgendwie bei einer Grenzkontrolle mal kurz das Telefon mitgenommen wird und dann eben durch diesen Bootrom-Exploit ja irgendwie an die privaten Daten gelangt werden kann. Aber wenn du das Telefon wieder kriegst und das an ist, würde ich doch dazu raten, das neu zu starten, auf jeden Fall sofort. Ja, weil natürlich ein nicht persistenter, also nicht persistent was drauf sein könnte. Ja. Noch ist kein Jailbreak raus, der sich dieser Bootrom-Schwachstelle bedient, sondern wirklich nur ein nackter Exploit. Und das ist immer noch ein guter Weg vom ersten Exploit bis zum fertigen Convenient Jailbreak mit Cydia, oder der heißt jetzt anders, glaube ich, dieser Store, den die da nehmen, seit ein paar Generationen.
Aha.
Aber ja, das wird noch ein bisschen dauern. Aber es arbeiten schon Leute dran.
Das heißt auch, dass diese Schwachstelle jetzt auch erstmal nichts mit der Umgehung von Touch-ID oder Ähnlichem zu tun hat, ne?
Genau. Also Touch-ID beim ersten, also beim Gerätestart, muss man eh das Geräte-Kennwort eingeben,
ja.
Also ein PIN-Code, oder ja. Wenn man noch besser wäre, einfach eine Passphrase, die man eingibt, jetzt nicht nur Ziffern. Genau, und erst wenn das einmal geschehen ist, erst ab dann kann man irgendwie Touch-ID oder Face-ID sowieso benutzen. Man muss das TPM einmal so anlocken, und auch dann muss man ja, glaube ich, gelegentlich, ich weiß nicht, alle 24 Stunden oder gelegentlich wird man dann trotzdem nochmal nach dem Geräte-Entsperrcode gefragt. Das ist einfach eine Sicherheitsmaßnahme, genau. Ja, so sieht's aus.
Also das ist jetzt auch besonders deshalb ein größeres Ding. Ich glaube, das letzte Mal, wer war das? GeoHot?
GeoHot mit Limerain, genau.
Genau, also das, und seit dieser Zeit, ich glaube, hier in dem Artikel steht hier 2010, also das ist jetzt wirklich, seit 9 Jahren ist da nichts mehr wirklich bei rausgekommen, kein Exploit, bei dem man wirklich mal mehrere Geräte da jailbreaken kann. Und das ist jetzt wirklich das ist jetzt schon echt ein krasser Exploit, womit man 11 Generationen da exploiten kann. Das ist schon ein krasses Ding. Und nicht fixbar.
Also, genau, also echt, George Hotz war der Letzte, der sowas gemacht hat, und das ist auch schon lange her. Und der war auch krass drauf, auf jeden Fall. Der war ja auch bei der PlayStation involviert damals, bei der PlayStation 3. Die war ja auch ganz krass.
Ja, da ein bisschen gespielt.
Und jetzt hat ein bisschen gespielt, ja. Jetzt baut der Nachrüstkits für Autos, damit die selbst fahren können.
Ah, stimmt, genau. Machine Learning, na klar. Also wer macht heute nicht Machine Learning?
Komma AI, ja, genau. Und ich habe den neulich noch gesehen, der streamt jetzt irgendwie live, wenn er codet, bei Twitch. Fand ich auch ganz interessant.
Okay. Ja. Das machen aber mittlerweile ein paar mit. Also siehst du, wie die Leute debuggen und auch auf Stack Overflow jeden kleinsten Scheiß nachgucken.
Ja, witzig.
Wie war Printf, wie war Format String?
Ja, komm, das ist auch alles nicht, ne? Ist auch alles kompliziert.
Ist so, ist es.
Nee, ist ja auch, mal nachgucken.
Ist erlaubt, ne?
Ja, mal eben irgendwie ein bisschen Syntax, oder wie war nochmal der dritte Parameter da? Das ist ja nicht, worauf es ankommt, das alles im Kopf zu haben.
Ja, ja.
Geht ja um größere Dinge.
Aber problematisch ist, in dem Zusammenhang gab es da auch, glaube ich, schon mal eine Veröffentlichung, die geguckt hat, dass auf Stack Overflow immer kaputte die SSL, Open SSL quasi, da gab es so ein Stück Code auf Stack Overflow, der von so vielen Apps kopiert wurde, und das, glaube ich, hatte die Zertifikate gar nicht abgeprüft. Und
genau, hat einfach übersprungen oder so, ne? Immer ja returned, egal was für ein Zertifikat.
Ja, ja, ist egal.
Ja, das war natürlich, klar, das ist natürlich hast du recht, das ist ein großes Problem. Also mal einen Parameter nachzuschlagen oder eine Funktion, ne, irgendwie die Syntax oder sowas, ist ja voll okay. Aber da ganze Funktionalitäten komplett rauszukopieren, das kann für Ärger sorgen, natürlich.
Genau, also man sollte schon den Code dann auch verstehen, den man dann von Stack Overflow in seinen eigenen Code reinkopiert.
Mhm.
Pro-Tipp.
Genau. Ja. Genau, mal kurz drüber gucken. Ja. Ne? Zertifikatsüberprüfung, Return Yes oder Return True. Ja, doch, es ist schon okay. Wollen wir ja machen, genau. Ja. Ja. Ja, das war es im Prinzip eigentlich. Ich wollte nur kurz.
Gab es da noch eine Sache mit, das war die Sache, ne? Das war diese Bootrom-Kram von iOS.
Das war die Bootrom-Geschichte, genau. Jetzt warten sie alle auf den Jailbreak dazu, der halt auch nicht persistent sein wird.
Ja,
ne?
Klar.
Was aber vorstellbar ist, es gibt ja auch schon diese Ladekabel, die Unsinn machen, ne? Wo ein kleiner Mikrocontroller drin ist. Und es wäre ja sicherlich vorstellbar, dass dann quasi dieser Checkmate-Exploit irgendwie durch einen kleinen Mikrocontroller delivered wird, der an so einem kleinen Stöpsel dranhängt oder so einem ins Kabel eingebaut ist oder sowas. Mhm. Das heißt, dass zwar bei jedem Start irgendwie exploited werden muss, aber dass man das im Prinzip macht, indem man einfach sein Ladekabel ansteckt, weil das dann damit drin ist oder so, dass jemand so einen Mikrocontroller im Kabel baut, der den Exploit vornimmt. Das wäre halt schon möglich. das wäre dann, also könnte ich mir vorstellen. Jetzt, das wird nicht morgen kommen, aber gerade weil das so viel Gerätegeneration betrifft und nicht patchbar ist, du musst dir überlegen, wie viele Geräte auch noch einige Jahre im Einsatz sein werden, die halt dafür anfällig sind. Also ich könnte mir vorstellen, dass diese Mikrocontroller-Kabelproduktion schon läuft oder die zumindest die Implementierung des Exploits auf dem Mikrocontroller.
Ich kann dazu auch, das erinnert mich ein bisschen, ich habe eine Nintendo Switch und da gibt es auch quasi eine Schwachstelle, oder ich weiß gar nicht, ob es eine wirkliche Schwachstelle ist, womit man quasi auch in ein eigenes Betriebssystem quasi booten kann, die auch nicht persistent ist. Das ist ein bisschen blöd, weil das heißt also, wenn man quasi, was weiß ich, alte Super Nintendo Spiele oder irgend sowas mal spielen möchte, muss man quasi auch immer das exploiten, was anderes booten, aber spätestens dann, wenn man irgendwas anderes macht, muss man, also das ist halt nicht persistent, ne? Also jedes Mal muss man halt dann wieder neu booten und das ist eine doofe Sache. Und das ist hier ganz genauso. Also genau. So richtig so wie bei Android, wo du dir dann ein anderes OS drauf packen kannst, funktioniert halt nicht. Aber ich glaube trotzdem, dass es für Researcher vielleicht auch ganz interessant ist, vielleicht dann doch, da reicht es halt dann vielleicht doch schon mal, das einmal zu booten, was auszuprobieren und...
Nee, klar. Ja. Dann hängt es einfach eine Woche am Kabel. Ne?
Genau.
Oder wenn du es halt neu starten musst, exploitest du genau. Noch ist es alles unbequem. Du musst dann teilweise auch 20, 30 Mal probieren,
wenn
es nicht klappt, wie das so ist, ne? Mit irgendwie wackeligen Exploits. Aber genau, ja, aber so ein paar Implikationen bringt es schon mit. Du kannst zum Beispiel Downgrading betreiben, was sonst nicht ging. Also bei Android weiß ich, ist es über so einen Rollback-Counter implementiert im Bootloader. Und sowas Ähnliches wird Apple auch im Bootraum haben. Aber das kannst du ja dann im Prinzip verändern. Mhm. Also du kannst dann halt auch wieder downgraden, was irgendwie eigentlich nicht schon lange nicht mehr möglich ist bei Apple. Solche Sachen halt. Mhm. Aber genau, also vor allem auch für die Forscher. Aber wo du gerade bei Forschung und so bist, für Sicherheitsforscher, Apple hat jetzt ein Programm ausgeschrieben, auf das sich Security Research Buden bewerben können.
Ach.
Und dann kriegen die, halte ich fest, ein fucking iPhone mit Root-Zugriff, ne? Mit aktiviertem Root-Account. Wo du per SSH drauf kannst.
Ah.
Um Sicherheitsschwachstellen zu finden und besser debuggen zu können und und das finde ich ist eine krasse Nummer, weil Apple ist immer so abgeriegelt und du kannst nicht mal eine Liste der laufenden Prozesse auf einem Apple-Gerät dir anzeigen lassen, ja? Das ist ja dieses riesige Problem, dass du nicht mal weißt, ob dein Gerät kompromittiert ist, weil du es überhaupt nicht einsehen kannst als Benutzer, wenn es nicht gejailbreakt ist. Und wenn es jailbreaks, dann hast du halt ganz andere Probleme, also Sicherheitslücken, die dann halt das leichter machen. Nee, und das ist, finde ich, für Apple ist das ein interessanter Move, dass die sagen, okay, wir geben jetzt auch Telefone raus, aber auch nur an sehr dedizierte Sicherheitsforscher halt. Das kriegt jetzt nicht jeder, der hier ruft.
Ja.
Und das wird sicherlich an sehr drakonische Bedingungen geknüpft sein, weil Apple ist da sehr eigen mit, wie die Dinge funktionieren in ihrem Betriebssystem. Bisher musste da alles hart reverse-engineert werden und mit einem offiziellen Telefon mit Root-Zugriff ist schon deutlich mehr zu sehen. Als wenn du, oder du musst halt jailbreaken, ne, was vorher ging. Aber dass Apple jetzt selber kommt und sagt, wir müssen hier was tun.
Ja.
Sogar Androids Exploit-Preise sind höher als unsere. Ja, wir müssen die Forscher motivieren, mehr Fehler zu melden. Wir müssen
hau das iPhone raus. Hier.
Genau, hier mit Root-Zugriff, bitte forscht mal, macht mal.
Ja,
muss ich gerade dran denken.
Interessant, also,
Gut.
Eine Sache wäre hier
noch drauf, ne? Eine kleine WhatsApp-Lücke haben wir noch. Also wieder eine WhatsApp-Lücke. Das war ja schon der Opener für die GryphonOS-Folge. Android Hardening-Folge.
Memory Corruption.
Oh, stimmt. Ja. Memory Corruption. Hast recht.
Ja.
Und jetzt haben wir wieder eine. ich weiß nicht so detailliert, es ist eine Double Free Vulnerability, also auch wieder eine Memory Corruption. Das heißt, irgendwie ein allokierter Bereich Speicher wird gefreed, also freigegeben. Und wie du eben schon sagtest, da liegt so eine Datenstruktur hinter, bei der dann Dinge passieren und Zeiger verbogen werden, wenn was gefreed wird. Und dann wird es nochmal freigegeben durch ein, indem gewisse Aktionen getriggert werden, wird es halt ein schon freigegebener Bereich nochmal freigegeben und da werden dann wieder Pointer verbogen und das kann dann wieder oder führt dann wieder zu solchen Seiteneffekten, die nicht auftreten sollten, die im schlimmsten Fall halt eine Code-Ausführung erlauben. Und das ist hier über ein GIF war das irgendwie ein Problem. Also die ist nicht so simpel ausnutzbar, das heißt man muss irgendwie, man braucht ein paar Adressen von Rob-Gadgets und irgendwie von der System von der, ja, libc Bionic, was denn hier ist, irgendwie ein System-Call irgendwie. Ja, das heißt, man muss irgendwie im Browser irgendwie eine Information-Disclosure-Vulnerability haben, die Adressen einsammeln und dann mit diesen Adressen kann man dann irgendwie so ein GIF-File, GIF heißt es ja offiziell, ja, glaube ich.
Ganz genau.
Wenn ich das in diesem Leben nicht mehr mir einprägen werde, kannst du dann halt jemandem per WhatsApp irgendwie ein GIF senden, aber das muss irgendwie als Attachment und nicht als Bild selbst und dann muss er irgendwann den Gallery View in WhatsApp aufmachen und dann wird irgendwie, wird das GIF-File irgendwas triggern. Ja. Und das ist dann halt, kann eine Remote Shell sein. Also ist eine Remote Code Execution im WhatsApp-Kontext. Also nicht, wenn du dann weiter willst, brauchst du noch eine Privilege Escalation, wenn du das System übernehmen willst, aber irgendwie die WhatsApp-Datenbank könntest du dann da raustragen, weil du hast Zugriff im Kontext von WhatsApp auf dem Telefon. Klingt jetzt erstmal ein bisschen zu umständlich, als dass wir das jetzt sehen. Also ich vermute, dass wir das jetzt nicht bald in the wild exploited sehen werden. Weiß man natürlich nie, aber wirkt jetzt ein bisschen kompliziert. Aber einfach, um mal aufzuzeigen, dass da schon wieder was in WhatsApp war.
Weiß man, wie das gefunden wurde? Also ist das wirklich Reverse Engineering oder ist da ein Fuzzer auch drüber gelaufen? Und ist das klar oder ist das unklar?
Hier in dem Blogpost, den ich auch verlinke, da steht einfach, dass er ihn gefunden hat.
Ja, genau.
Awakened heißt der Guy. Ich weiß aber nicht, wie?
Das verrät er nicht, ne?
Sagt er nicht, wie er das hier gefunden hat. Nee.
Ja, gut.
Nee, sagt er einfach nicht. Okay. Ich weiß es nicht.
Ja. Dann halt nicht. Ne?
Wissen wir nicht.
Ja. Nee.
Vielleicht hat er gefasst oder... Ja, muss ja. Also war jetzt nicht Patch Reverse engineert oder so, weil war ja noch kein Patch, wurde daraufhin erst gepatcht.
Ja.
Also updatet mal euer WhatsApp.
Oder
nutzt seit, zwei
Signal,
Wochen.
Ja, genau. Threema.
Ja, Threema. Threema ist noch verdächtig wenig aufgepoppt, ehrlich gesagt.
Das stimmt.
Signal down, WhatsApp down, aber Threema steht noch.
Ja.
Ja.
Mal gucken wie lange noch, ja.
Weiß ich auch, vielleicht ist es auch einfach nicht so verbreitet, dass da weniger passiert. Ne? Mhm. So klar, WhatsApp ist enorm verbreitet.
Ja.
Signal ist ja auch schon recht verbreitet. Threema ist da vielleicht einfach noch so ein Nischenprodukt.
Absolut.
Könnte mir auch vorstellen, weltweit, die kommen ja auch hier aus der Schweiz irgendwie, ne? Das sind die vielleicht in unseren Breitengraden verbreiteter als in den Staaten. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Aber werden wir sehen, ob da nicht auch nochmal was kommt.
Ja.
Naja, guter Umgang damit ist wichtig. Updaten, also Patches liefern. Dann müssen die User auch noch updaten und viel mehr hast du nicht. GrafenoS nutzen, ne? Bisschen System härten.
Ja.
Das wird vielleicht noch den einen oder anderen Exploit halt verhindern oder mitigieren. Ja. Gut, also
jo.
Wär's von meiner Seite erstmal. Kurzes, knackiges Mobile-Update, ne? 10. Folge.
Kann man ja machen, ne?
Kann man ruhig mal machen, ne?
Genau. Ja, ich denke, das haben wir mal ein bisschen ein Update bekommen, was da in dem Bereich Mobile Security so abgeht. Ich denke, das wird auch auf lange Sicht nicht irgendwie abflachen, sondern das wird, da wird immer wieder mal was Interessantes bei rumkommen. Vielleicht gehen wir mal in, was weiß ich, in absehbarer Zeit mal wieder ein Update, wenn da gerade viel los ist. Müssen wir mal schauen.
Ja, denke auch. Oder was enorm Brisantes passiert.
Genau.
Dann, ja. Aber beobachten wir einfach mal weiter die Lage.
Genau.
Alles klar.
Gut, dann machen wir Schluss für heute.
Machen wir Schluss für heute, ne?
Gut. Gut. Dann alles danke klar fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.